Die Offenbarung von Johannes ist für viele Leserinnen und Leser etwas kompliziert zu verstehen. Ein Buch mit 7 Siegeln, weil viele Zahlen, Symbole und Vergleiche und viele Anspielungen aus dem Alten Testament drin auftauchen. Zusammen machen wir uns jetzt aber auf den Weg und entschlüsseln einen Abschnitt am Anfang dieser Offenbarung, der eine treffende Zusammenfassung der ganzen Bibel ist und ein spezieller Ostertext ist. Wegen dem haben wir heute gewählt. Johannes schreibt in 7 Gemeinden, die in Asien sind. Ich habe hier noch eine Karte mitgenommen. Die Offenbarung ist ursprünglich an die 7 Städte gerichtet. Dort hat es Kirchengemeinden gehabt. Und der Johannes, das war einer der engsten Jünger von Jesus, der die ganze Zeit mit ihm zusammen unterwegs war. Das heisst in der Bibel, an der Brust von Jesus war er. So eine tiefe Freundschaft haben sie zusammen gepflegt. Und die Zahl 7, die steht in der Bibel und besonders in der Offenbarung von Johannes als symbolische Zahl mit der Bedeutung Vollkommenheit. Also die 7 Gemeinden, die damaligen 7 Kirchengemeinden, diese 7 Städte, die stehen symbolisch für alle Gemeinden in allen Kirchen zu allen Zeiten in allen Ländern. Also auch für uns heute. Was jetzt folgt, ist eine universale Botschaft von Jesus an alle Menschen, gerade für uns heute. Und es fängt an mit dem Wort Gnade euch und Friede. Gnade ist die Liebe von Gott und Friede ist sein Shalom, sein umfassendes Heil, wo Gott uns tut zusprechen. Und zwar ist es Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Das bedeutet von Gott Vater. Was erfahren wir über ihn in dem Abschnitt? Der ist und der war und der kommt. Das ist jetzt eine Anspielung an das Alte Testament, wo Gott sich Mose vorgestellt hat im brennenden Dornbusch. Da habe ich auch noch ein paar Bilder dazu. Das heisst in der Bibel, der Dornbusch stand in Flammen, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und dann hat Mose das gesehen, ist näher angegangen. Gott hat Mose dem seinen Namen gesagt, seinen Namen offenbart. Ich bin der Ich Bin. Im Sinn von, ich bin da, ich bin für euch da. Andere Bibelübersetzungen übersetzen den Gottesnamen Yahweh folgendermaßen: Ich werde sein, der ich sein werde. Hier sehen wir auf dem Bild, dass der Mose näher an den Brünner Dornbusch angegangen ist. Gott hat also an Mose seinen Namen offenbart, Yahweh. Französische Bibelübersetzungen wählen für Gott amix die Umschreibung L'Éternel, der Ewige. Das geht auch auf die Bibelstelle zurück. In der Offenbarung von Johannes stellt sich Gott aber nochmal ganz anders vor und sagt, der ist und der war und der kommt. Wir würden doch instinktiv erwarten, der ist und der war und der sein wird. Aber nein, Gott sprengt bewusst unsere Vermutungen über ihn. Gott kommt auf uns zu, weil er uns liebt. Jesus redet im bekannten Gleichnis von den 2 verlorenen Söhnen, redet Jesus davon, dass Gott sogar auf uns zurennt. Da sehen wir das Freudentränchen noch beim verlorenen Sohn auf den Backen. Und da sehen wir, wie der Vater, der ja für Gott steht, tut auf ihn zurennen. Ich habe mir immer die Frage gestellt, der kurze Abschnitt, was sagt der über Gott Vater aus? Was sagt er über den Heiligen Geist aus? Was sagt er über Jesus Christus? Und was sagt er über uns aus? Und das Zweite ist, was sagt der kurze Abschnitt über den Heiligen Geist? Und das ist, der Johannes wünscht uns Gnade und Frieden, eben von Gott Vater und dann von den 7 Geistern. Von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Wieso heisst es sieben Geister? Das ist wieder die symbolische Zahl 7. Das heisst, der Heilige Geist ist vollkommen. Und jetzt ist das eben eine Anspielung aufs Alte Testament, auf den Propheten Jesaja, wo es im Kapitel 11, in den Versen 1 und 2, gibt es eine Voraussage auf Jesus, wo der Heilige Geist vorkommt. Da müssen wir jetzt näher anschauen. Dort heisst es in Jesaja, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Der Isai war der Vater von König David. Also ein Spross wird kommen aus dem Haus und der Familie von David, das heisst der Messias, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Ein Nachfahr von König David wird also der Messias sein. Das ist mal der einsteigende Vers, und der zweite lautet, und auf ihm, auf den Messias Jesus, wird ruhen, und ich ergänze an mich Zahlen, erstens der Geist des Herrn, zweitens der Geist der Weisheit, drittens des Verstandes, viertens der Geist des Rates und fünftens der Kraft, sechstens der Geist der Erkenntnis und siebtens Furcht des Herrn. Also die sieben Geister Gottes ist eine Anspielung auf das Jesaja-Zitat. Die siebenfache Betonung vom Heiligen Geist ist die stärkste Betonung, die es gibt. Was erfahren wir über Jesus Christus in dem kurzen Abschnitt? Wir erfahren, dass er der treue Zeuge ist. Im griechischen Original steht hier Märtyrer. Dass Jesus der Märtyrer ist, er, der treu ist, der für uns gestorben ist, um uns die Liebe von Gott zu bezeugen, mit seinem ganzen Leben, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Und jetzt, wieso steht da, dass Jesus treu ist? Weil das eben nicht selbstverständlich ist. In unserem Alltag leben wir ja oft, dass Menschen uns enttäuschen. Besonders die Menschen, die wir am meisten lieben, die von der Familie oder auch andere, die ihre Abmachungen nicht halten, Verträge, die gebrochen werden und so weiter. Das erleben die, ja die meisten von uns leider ab und zu. Und da heisst es, Jesus ist nicht nur der Zeuge, sondern der treue Zeuge. Und der Apostel Paulus sagt einmal ganz spannend, wie treu das denn Jesus ist. Und dann sagt er, wenn wir untreu sind, Jesus bleibt treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Das bedeutet, der Charakter von Jesus ist treu. Sein innerste Wesen ist treu und Liebe zu uns. Dann wird Jesus auch beschrieben, der Erstgeborene der Toten. Das ist das, was wir heute feiern, die Auferstehung von Jesus, Ostern von den Toten. Was heisst das, der Erstgeborene? Das bedeutet, wenn wir einmal werden sterben, dass wir dann im Himmel wieder werden aufwachen, weil Jesus uns vorangegangen ist. Er ist der Erstgeborene, er nimmt uns an der Hand, nimmt uns mit. Er hat uns ermöglicht, dass wir nach unserem Tod ewig dürfen weiterleben in dieser Gegenwart von Gott, im Himmel, in der ewigen Herrlichkeit. Und der Fürst der Könige der Erde. An anderen Stellen der Bibel wird Jesus genannt mit seinem Ehrentitel der König der Könige. Das gibt ja am heutigen Gottesdienst den ganzen Namen. Der König der Könige kommt mehrmals vor. Im Sinne von, Jesus ist der höchste König. Damit ist gemeint, wir haben es vorhin schon gehört im Anspiel, dass Jesus höher ist als alle menschlichen Herrscherinnen und Herrscher von unserer Welt. Alle Menschen, auch die allerangesehensten, müssen am jüngsten Tag, am jüngsten Gericht vor Jesus antragen und Rechenschaft über ihr Leben ablegen, ob sie jetzt gut sind oder böse. Vor Jesus gibt es kein Ansehen von der Person. Er sieht unser Herz und unsere tiefsten und innersten Motive zu unserem Handeln. Es hat mehrere hundert Jahre gedauert, bis die ersten weltlichen Herrscher eingestanden haben, dass Jesus höher ist als sie. Aber seither profitieren wir alle davon. In westlichen Demokratien ist es oft so, dass es keine Könige mehr gibt, sondern nur noch Präsidenten, das heisst die, die den Vorsitz haben. In vielen Organisationen hat der Generalsekretär die höchste operative Position inne. Der Generalsekretär, also wie eine Sekretärin, das ist wegen Jesus, weil er der König der Könige ist. Der hinterliegende Grund liegt darin, dass Jesus im Verlauf der Kirchengeschichte viele Königreiche abgeschafft hat und uns Demokratie erst ermöglicht hat, weil für ihn alle Menschen, Frauen und Männer, gleich wertvoll sind. Da heisst es auch, Jesus ist der, der uns liebt. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft und gute Nachricht, dass Jesus uns liebt und ewig will mit uns zusammen sein. Es steht da im griechischen Original, seine Agape, Liebe. Das ist die höchste Form von Liebe, die Liebe, die sich selber schenken. Jesus tut sich selber uns schenken. Dass er sich selber geopfert hat, um unsere Schuld und Sünde zu tragen und sie uns zu vergeben. Daran erinnert man auch an dem Obigmahl, wo wir nachher zusammen werden feiern. Und er hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut. Daran haben wir vorgestern gedacht an Karfreitag. Wir haben es auch gesungen mit diesen fröhlichen Gospelliedern. Dank Jesus sind wir befreit. Die Sünden von unserer Vergangenheit müssen uns nicht mehr länger belasten. Wir dürfen sie Jesus im Gebet bekennen und loslassen. Wenn wir jetzt den Abschnitt noch mal ein bisschen anschauen und farbig gliedern, dann sehen wir, dass hier die Dreieinigkeit von Gott vorkommt. Nämlich Gott Vater, der Heilige Geist und Jesus Christus. Das habe ich einmal blau eingefärbt. Und dann das Und habe ich grün eingefärbt, weil es ganz klar zeigt, dass die drei Personen gleichwertig sind. In dem Sinne, dass der Satz wirklich so ist. Und zeigt, dass Gott dreieinig ist. Was heisst es in diesem Abschnitt über uns? Wir kommen eben in diesem Abschnitt auch vor. Es heisst, Jesus, der uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Jetzt ist es so, vielleicht sind ein paar Frauen ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht namentlich vorkommen, aber die griechische Sprache, das Original, ist wie das Französische. Also wenn 99 Frauen zusammen sind und ein Mann, dann wird im Französischen auch die männliche Form gewählt. Das ist einfach so, wie die Sprache funktioniert. Und da ist es auch so, dass die Frauen mitgemeint sind, obwohl die männliche Form gebraucht wird. Dank Jesus sind wir alle Königinnen, Könige, Priesterinnen und Priester. Wegen solchen Abschnitten wie dem haben vor 500 Jahren die Reformatoren wie Martin Luther, Huldrych Zwingli und Johannes Calvin haben vom sogenannten allgemeinen Priestertum von allen Gläubigen geredet. Das bedeutet, dass Jesus uns allen Gaben gibt, dass wir alle wertvoll sind in seinem Reich, in der Kirchengemeinde. Das war natürlich damals eine Revolution gewesen, vor 500 Jahren, als die katholische Kirche so mächtig war und wo alles ganz klar gegliedert war, ist der Papst, der Kardinal, der Erzbischof, Bischof, der Priester und am Schluss die Gläubigen, die nicht viel haben machen. Und solche Abschnitte in der Bibel haben auch unsere ganze Kultur in Europa positiv geprägt. Das nämlich bedeutet, wir alle sind wertvoll und haben Gaben, die wir können einsetzen zur Ehre von Gott. Da heisst es, dank Jesus sind wir Könige. Was macht denn ein König, der nach dem Herz von Gott regiert, wo gemäss den Prinzipien von Gott regiert? Er setzt sich für andere Menschen ein, besonders für Schwache und für solche, die sich selber nicht selber helfen können, für Menschen am Rand der Gesellschaft. Auch wir setzen uns politisch dafür ein, dass Menschen von der Zeugung bis zum natürlichen Tod ihre von Gott verliehene Würde verfassungsgemäss behalten. Dank Jesus sind wir Priesterinnen und Priester. Was macht denn ein Priester? Er tut für andere beten, tut andere Menschen im Gebet vor Gott bringen. Er tut im Gebet auch in die Bresche springen. Er geht Stellvertretung ein. Er tut auch stellvertretend Gott loben, aber auch das Leid klagen, wenn er merkt, es gibt Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Wenn wir beten, mit Gott reden, dann tun wir nicht nur Gott bitten um unser eigenes Wohlbefinden, sondern wir tun immer auch Gott anderen Menschen anbefehlen, weil wir Priesterinnen und Priester sind. Der dritte Punkt, den habe ich hier unten noch angetan, und die Macht. Ihm, das bezieht sich auf Jesus, sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dank Jesus sind wir auch Arbeiterinnen und Arbeiter. Wir tun Jesus ehren und loben, wenn wir sein Wort in der Bibel beachten und in unserem Leben umsetzen, wenn wir mit Jesus reden im Gebet, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern, in unterschiedlichem Zusammenhang, im Hauskreis, in der Gebetsstunde oder auch im Gemeindegottesdienst. Oder wenn wir auch Jesus durch Lieder singen, auch Gospellieder. Es ist auch so eine gute Möglichkeit, wenn wir in einem Gospelchor beitreten und auch regelmäßig die fröhlichen Gospellieder singen, die Jesus loben. Das tut einem selber, ist das auch Balsam für die Seele und es ist Seelsorge, wenn man Jesus loben. Am Schluss sagt Gott, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das Alpha und das Omega, das ist der erste und der letzte Buchstabe vom griechischen Alphabet. Wenn wir jetzt hier hören, wenn auf der Obermost ist, dann sehen wir, dass das auch da vorne beim Obermost ist, geschrieben ist, im unteren Balken, das Alpha und das Omega. Das finde ich auch so schön und treffend, dass das dargestellt ist. Es ist noch etwas Lustiges, wie teilweise ist der Obermost auf der verkehrt dargestellt und dann ist es eben nicht drauf. Von dem her, ich finde es immer so schön, wenn man es von vorne sieht. Auf Deutsch sagen wir nicht A und O, sondern wir sagen, Gott hat von A bis Z alles im Griff, weil er der Allmächtige ist. Auch wir dürfen Jesus ganz vertrauen und ihm alle unsere Unsicherheit und auch Schwachheit anlegen. Er verspricht uns, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Amen.